Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Um ein Kinderbuch, Kinder, so Anfang Jugend, Roberts Handbuch Nummer 1, 1000 Tipps für Feiglinge, erschienen gerade im Gerstenberg Verlag in einer Übersetzung von Maike Dorries. Eva, kannst du kurz erzählen, worum es in diesem Buch eigentlich geht? Vad handlar boken om, grovt?
Det handlar om Robert som är född i en rik, fin familj som bor i Paris i överklassen i ett vackert hus. Han har allt, men kanske inte riktigt. Han tycker att livet är tråkigt trots att han får vad han vill av sina föräldrar. Mm. Han saknar också mod, han är blyg.
Also Robert ist, es geht um einen jungen Robert, der in einer sehr reichen Familie in Paris aufwächst, der im Grunde alles hat und trotzdem irgendwo nicht zufrieden ist, ihm ist langweilig, irgendwas fehlt in seinem Leben.
Han är ingen vanlig macho-kille, kann man säga.
Er ist kein so ein typischer Macho-Junge, mit anderen Worten.
Nee. Ja, han frågar du noch mehr?
Ja, wie, was fehlt ihm denn eigentlich? Vad är det som han saknar?
Han har ju tråkigt. Han tycker att livet är... Han har ingenting att kämpa för. Han känner ingen mening med någonting. Mm. Eftersom han får allt han pekar på. Så att han är helt enkelt uttråkad. Därför att han inte känner att han har någon plats i livet. Mm. Någon funktion. Det är ingen som behöver honom till någonting.
Mm. Bei ihm ist es eigentlich so, dass er wirklich eine große Langeweile, von einer großen Langeweile geplagt ist. Alles, was worauf er zeigt, das bekommt er, weil die Familie so furchtbar reich ist. Er weiß nicht so recht, wohin mit sich in seinem Leben und was er machen soll und was irgendwie sinnvoll ist. Und das ist genau das, worum es in diesem Buch geht. Voilà, goal.
Hm? Yes.
Yes. Kannst du sagen, wo du, warum du dieses Buch nach Paris verlegst? Es spielt, dieser Robert mit seiner Familie spielt, wohnt in Paris. Warum nicht
jo,
in Schweden?
Det beror på att min illustratör, eller min och min, men illustratören till de här tre böckerna heter Benjamin Chaud. Och han är fransman. Han kommer från Paris. Och när vi tillsammans bestämde oss för att göra den här serien om Robert så tyckte vi att det var ganska kul om Robert fick bo i Paris i de fina kvarteren Le Marais där adelsmännen bodde förr i tiden.
Ja, also es hängt damit zusammen, dass der Illustrator, der Benjamin Chaud, ein bekannter französischer Illustrator ist, der in Paris lebt und es damals ganz einfach schön fand, diese Geschichte nach Paris zu verlegen in einen sehr gepflegten, sehr teuren Stadtteil. Und darum haben wir dieses Buch letztendlich in Paris spielen lassen.
Jag hade inte kunnat skriva, tror jag, en bok om en svensk pojke som har det på det här sättet. Mm. Utan det var enklare för mig också att placera honom i en annan miljö.
Mm. Ich hätte so ein Buch über einen schwedischen Jungen, glaube ich, gar nicht schreiben können. Es war leichter für mich, ihn in einem ausländischen Milieu anzusiedeln.
Mm. Ja. Så det var också anledningen till att han fick bo i Paris.
Und darum landete er letztendlich in Paris oder habe ich ihn dort angesiedelt. Sag mal, wenn du solche Bücher schreibst, das sind insgesamt, das ist eine Serie, das sind drei Bücher. Das erste ist jetzt ins Deutsche übersetzt, das zweite ist in Arbeit, das dritte wird hoffentlich auch noch erscheinen. Wo holst du die Inspiration her für deine Bücher überhaupt?
Jag måste säga att den största inspirationen får jag ju från mig själv, mitt eget liv som barn, framförallt när jag skriver barnböcker och ungdomsböcker. Jag skriver för alla åldrar, från riktigt små barn, ettåringar upp till och med 16-åringar. Och jag tycker att om man minns sin barndom så finns det gott om material som man kan plocka upp där. Både det som var bra och de problem man hade när man inte blev sedd, när man var ledsen, alla de här känslorna man hade, så kan man plocka upp dem och använder dem i sina texter.
Mm. Ich hole mir die meisten Inspirationen eigentlich aus von mir selber und von meiner eigenen Kindheit. Man hat ja viele Dinge, mit denen man sich mal als Kind beschäftigt hat, die man irgendwie nie wirklich aufgearbeitet hat und die einen trotzdem immer noch beschäftigen. Und ich glaube, man hat dort einen großen Schatz, aus dem man schöpfen kann.
Jag tror att alla barn har ungefär samma behov och man känner igen sig i de här historierna eftersom vi alla har de här grundläggande behoven som vi behöver få tillgodosedda när vi är barn.
Ich glaube, dass wir alle als Kinder die gleichen Bedürfnisse haben und dass es gut ist, diese Bedürfnisse auch befriedigt und befriedigt zu bekommen und das verbindet uns und bildet auch die Basis für das Schreiben.
Och om man är så här bortskämd som Rolf är i den här boken så kan det betyda att det är någonting man missar här från föräldrarnas sida att ge honom en meningsfull plats i tillvaron. Mm. Och den får man ju genom att känna sig viktig och det är det han inte gör.
Und wenn man Eltern hat wie der Robert, die ihn wirklich sehr verhätscheln, dann fehlt irgendwann was im Leben, nämlich das, was das Leben eigentlich lebenswert macht. Und das ist auch eine Erinnerung an die Eltern, ihren Kindern etwas Sinnvolles mitzugeben.
Und ich glaube, dass idag är det väldigt många föräldrar som har lite svårt att ge sina barn den här rätten att känna sig delaktiga i familjen och så där. Man tycker att de ska leva lite mer skyddad tillvaro. Ja, det kann man diskutieren.
Und ich glaube, dass heute viele Kinder in einem sehr geschützten Umfeld aufwachsen, ohne wirklich auch Verantwortung übertragen zu bekommen oder ohne auch irgendwo einen Sinn zu sehen in dem, was sie tun für die Familie. Und ich glaube, das ist nicht immer gut.
Okay, men det här är ett vuxenperspektiv nu och det är sådana saker som författare funderar på när man skriver en bok. Ja. Men barnen kanske inte läser den på det sättet. Mm.
Aber das ist natürlich eine Erwachsenenperspektive, die ich jetzt hier aufzeige. Ich glaube, Kinder lesen dieses Buch ganz einfach völlig anders.
Utan när barnen läser boken så tror jag att de upptäcker den här pojken som är lite klumpig, som dagdrömmer. Han vill vara någon annan än den han är. Han vill gärna vara en superhjälte. Och han är förtjust i en tjej som... vars pappa har en fruktaffär i kvarteret intill. Och det är den här tjejen som han spanar på. Så man kan också läsa boken som en liten love story faktiskt.
Man kann dieses Buch nämlich auch als eine kleine Liebesgeschichte lesen. Es geht ja, Robert kommt ja also wie gesagt aus einer reichen Familie und er hat so ein bisschen Auge geworfen auf ein junges Mädchen, das aus ganz anderen Verhältnissen kommt. Mit einem Vater, der einen Obst- und Gemüseladen hat und das Mädchen hilft dort immer. Und das ist also eine völlig andere Welt, die er dort entdeckt.
Und das ist ein bisschen interessant, dafür hat Robert, han spanar ju inte på en tjej ur sin egen klass då, överklass, utan han är ju lite som våra prins och prinsessa i Sverige, han, som gifter sig med vanliga människor. Så de kanske också söker någonting annat. Så han tycker det är väldigt spännande med en tjej som inte kommer från samma typ av liv som han själv. Och det tycker jag är spännande och jag tror att många människor kan känna så att antingen så dras man till det som är precis det här tryggaste, det som är likt det man har, eller så söker man lite äventyret.
Ja, und was ich eben gemacht habe in diesem Buch ist, ich hätte ja Rolf auch ein Auge auf ein Mädchen werfen lassen können, die aus derselben Schicht in der Bevölkerung kommt. Denn einige fühlen sich ja zu ihresgleichen hingezogen. Was ich gemacht habe, ist genau das Gegenteil. Nämlich, ich habe geschaut, dass er sich ganz einfach auch in einer anderen gesellschaftlichen Schicht, an einer anderen Schicht orientiert. Und das ist ja auch ein bisschen so wie im schwedischen Königshaus, wo ja auch die Prinzen und Prinzessinnen Jungs und Mädels aus ganz anderen Schichten der Gesellschaft geheiratet haben. Ich glaube, das ist auch so eine Variante.
Ja.
Ein Hauptproblem für Robert ist ja nicht der Reichtum, sondern es ist seine Scheu, seine Bescheiden, also nicht Bescheiden, seine Scheu und sein fast so ein bisschen Feigheit. Und er möchte ja gerne so ein bisschen Superstar oder Superheld sein. Ich würde gern vorschlagen, dass wir ein kurzes Stück lesen. Und zwar würde ich vorschlagen, dass als er das erste Mal versucht, ein bisschen Mut zu fassen und seine Oma aus der Bibliothek rettet.
Just det. Omar som har, hon är ju senildement och är också en liten rebell då i familjen här. Hon rymmer och hon känner inte igen folk och hon har en ganska stor del i den här historien.
Ja. Und bei der Oma ist es so, die ist so ein bisschen senildement. Und auf diese Art und Weise, Robert selber will ja ein bisschen sich von seiner Familie auch distanzieren und will ein bisschen was anderes machen. Und die Oma mit ihrer Senildemenz, die hält sich ja auch nicht mehr an Regeln. Und darum machen ja auch ein bisschen schräge Sachen, so eine alten Leute. Und darum steht sie eigentlich häufig mehr auf Roberts Seite. Aber in diesem Kapitel ist es so, dass Robert, also er, wenn er irgendwie nicht mehr kann und anfängt, Tag zu träumen und irgendwie ein Loch braucht, wo er sich mal hin verkriechen kann, dann geht er auf seine eigene Toilette, die er hat. Und da gibt es ein Handbuch, nämlich dieses Handbuch Nummer 1, 1000 Tipps für Feiglinge. Und er hatte dort gelesen, dass man seine Angst überwinden soll und wenn man wirklich mal irgendwo sich vor etwas fürchtet, genau das muss man dann machen, um ganz einfach mutiger zu werden. Und das erste Mal, dass er sowas rein praktisch auch versuchen kann umzusetzen, ergibt sich relativ schnell im eigenen Hause. Madame Marie serviert Käse und Birnen. Robert schneidet sich ein Eckchen Käse ab und stopft es in den Mund. Ines fängt wieder an zu sticheln. Ines ist die Schwester. Schmatz nicht so eklig, flüstert sie. Schmatz du nicht so eklig, flüstert Robert. Affen machen alles nach, flüstert Ines. Affen machen alles nach, flüstert Robert. Da platzt Papa Gaston der Kragen. Er schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch. Ist jetzt wohl mal Ruhe, ruft er. Robert hat angefangen, sagt Ines. Da steht Robert auf. Nur miese Feiglinge schieben immer anderen die Schuld in die Schuhe. Ines triezt mich schon, seit wir am Tisch sitzen. Während Robert seine mutige Rede hält, schleudert Großmutter Clara plötzlich ihre Serviette auf den Boden und läuft aus dem Esszimmer. Großmutter Clara ist ziemlich vergesslich. Zwischendurch vergisst sie sogar, wer sie ist. Und wenn sie allein aus dem Haus läuft, findet sie auch nicht mehr zurück. Robert, Schatz, sei so lieb und hol Großmutter zurück, bittet Mama Louise ihn. Klar, antwortet Robert, der gar nichts dagegen hat, wieder aufstehen zu dürfen. Robert rennt die Treppe hinunter. Im Erdgeschoss liegt der Familienhund Dede und schnarcht. Als Robert angelaufen kommt, öffnet er ein Auge und wedelt ganz leicht mit dem Schwanz, weil er glaubt, dass Robert mit ihm Gassi gehen will. Robert streichelt Dedes grauen Pelz. Hast du Großmutter gesehen, Alterchen? Fragt er. Dede gähnt. Da schallt ein Knall aus der Bibliothek herüber. Hilfe! Das ist Großmutter Claras Stimme. Robert läuft eilig in die Bibliothek. Oma steht ganz oben auf der wackeligen Regalleiter. Auf dem Boden liegt eins von Papas dicken Büchern. Oje, 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 was für ein Elend, sagt Großmutter. Ich hab das Buch fallen lassen. Macht nichts, Oma, sagt Robert. Hauptsache, du kommst jetzt da runter, ohne zu fallen und dir die Haxen zu brechen. Großmutter verzieht ängstlich das Gesicht. Ich kann nicht, wimmert sie. Robert hat mindestens solche Höhenangst wie sie. Er schaut an dem Bücherregal hoch, wo sie steif wie ein Stock auf der schwankenden Leiter steht. Wenn er nicht ganz schnell etwas unternimmt, stürzt sie ab. Robert spürt sein Herz im Brustkorb hämmern. Mama hat ihn gebeten, Großmutter zurückzuholen und er will sie nicht enttäuschen. Er beschließt, es zu machen, wie in 1000 Tipps für Feiglinge beschrieben, und seine Feigheit einfach zu überwinden. Robert ballt die Hände zu Fäusten. Er atmet durch die Nase ein. Komm schon, Robert, denkt er. Sei mutig. Kletter die Leiter hoch und rette Großmutter. Und genau das macht er. Robert klettert die Leiter hinauf, bis er die Sprosse erreicht hat, auf der Großmutter steht. Er schaut nicht ein einziges Mal nach unten, weil ihm sonst nur schwindelig würde und er Schiss wie ein Hase bekäme. »So, Omilein, jetzt steigen wir zusammen hier runter«, sagt er mit seiner liebsten Stimme. »Ich bin direkt unter dir und pass auf, dass du nicht fällst.« Großmutter Clara macht einen Schritt. Und noch einen. Mit Roberts Hilfe schafft sie es, Sprosse für Sprosse bis nach unten. Als beide wieder mit den Füßen auf sicherem Boden stehen, ertönt Applaus. Die ganze bucklige Verwandtschaft ist herbeigeströmt, um zuzuschauen, wie Robert Großmutter rettet. Robert verbeugt sich. »Nicht der Rede wert«, sagt er. »Im Gegenteil, das war heldenhaft, mein Sohn«, sagt Papa Gaston und nimmt ihn in den Arm. »Was sind das für Leute?«, fragt Großmutter. Unsere Verwandten, sagt Robert, erkennst du sie nicht? Die habe ich noch nie gesehen, sagt Großmutter. Bevor die bucklige Verwandtschaft nach dem Kaffee wieder nach Hause fährt, laufen die 6 Cousinen und Cousins runter in den Garten, um Versteck zu spielen. Robert geht stattdessen zu Dede. Komm, Alterchen, gehen wir eine Runde, sagt er. Dede ist steinalt und lahm wie eine Schnecke. Das hat den Vorteil, dass er nie an die Leine muss, weil er nicht wegläuft. 6-mal bleibt Dede in dem kleinen Park mit der tanzenden Frauenstatue stehen, um zu pinkeln. Jetzt kannst du dich ausruhen, sagt Robert, als sie den kleinen Gemüseladen an der Ecke erreicht haben. Ahmeds Auto parkt immer noch auf dem Bürgersteig. Das Licht im Laden geht aus. Die Tür öffnet sich. Ahmed und Ophelia kommen heraus. Dede wedelt mit dem Schwanz. Ophelia strahlt ihn an. Während Ahmed den Laden abschließt, geht Ophelia zu Dede. Das ist wirklich ein süßer Hund, sagt Ophelia zu Robert. Ich sehe euch manchmal am Laden vorbeispazieren. Ophelias Augen glitzern wie Sterne. Robert ist schrecklich nervös. Sein Herz trommelt wie wild. Seine Zunge fühlt sich an wie geschwollen und er glotzt Ophelia stumm an. Dabei würde er ihr so gerne sagen, wie schön er es fände, ihr Freund zu werden. Aber wie sehr er sich auch anstrengt, es kommen nur unverständliche Laute aus seinem Mund. Dede drückt seine Stirn gegen Ophelias Hand. Ich kann beim besten Willen nicht erraten, wie dein süßer Hund wohl heißt, sagt sie und sieht Robert ernst an. Inzwischen hat Ahmed das Auto aufgeschlossen. Komm, Ophelia, wir müssen los, sagt er ungeduldig. Ophelia sieht Robert enttäuscht an, ehe sie ins Auto steigt. Als das Auto mit Ahmed und Ophelia davon knattert, schlendern Robert und Dede heimwärts. Oh, stöhnt Robert. Ich könnte mich in den Hintern treten. Da verschaffst du mir die einzigartige Chance, Ophelia anzusprechen und ich verbock es, sagt er. Bestimmt hält sie mich jetzt für eingebildet oder unfreundlich. Sie kann ja nicht wissen, dass ich einfach nur schüchtern und feige bin und mir nichts mehr wünsche, als ihr bester Freund zu werden. Dede kläfft eine Antwort. Danke, Alterchen, für deinen Einsatz, sagt Robert und streicht ihm das Fell. Was würde ich nur ohne dich tun? Er fängt also gerade an, sich im Mut und mutig sein zu üben, aber es kommen auch immer wieder Rückschläge, denn wie es so typisch ist, es ist ein lebenslanger Prozess, immer seine Ängste weiter zu besiegen.
Oh ja.
Oh ja. Du hast mir gezeigt, dass Benjamin Shaw, der Illustrator ist, hier auch im Grunde einen Stadtplan von der Innenstadt von Paris aufgezeichnet hat. Kann man sich hier auch nach diesem Stadtplan bewegen? Du bist ja auch in Paris gewesen.
Ja.
Geht das?
Att man kan följa den här.
Ja.
Ja, det kan man göra. Och här finns ju utmärkt en massa olika viktiga platser. Jag tror han har dragit ihop det lite, men absolut, de ligger ju här i Eiffeltornet och, ja. Och allt det där.
Ja, nee, also man könnte wirklich, er hat bestimmte Sachen ein bisschen konzentriert, aber man könnte wirklich mit dieser Illustration eines Stadtplans der Innenstadt von Paris wirklich ja. sich durch Paris bewegen und das meiste wiedererkennen.
Ja, man kann sagen, att det är en liten Marknadsföring av Paris också ja. faktiskt.
Irgendwo ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für Paris, so könnte man das auch ausdrücken.
Kända byggnader och sådär. Och, ja. Ja.
Sag einmal, du schreibst schon viele Jahre Literatur.
Ja.
Wir kennen ja eine große Autorin, eine große schwedische Autorin und das ist Astrid Lindgren. Sie hat ja die ganze moderne Kinderliteratur in Schweden.
Astrid Lindgren-priset till en författare.
Ja.
Och jag stod där bland de andra med min lilla bebis, min dotter som var 3-4 månader gammal bara. Och det var väldigt högtidligt och fint. Och det var bara det att när Astrid, precis när hon skulle dela ut priset och höll ett litet tal till författaren, så började bebisen skrika, min dotter började skrika. Ja. Och då avbröt Astrid hela prisutdelningen. Hon sa, va? Är det ett barn här? Och så började hon titta ner i publiken. Och så såg hon oss. Ja. Och så gick hon ner för trappan från scenen och gick fram till min dotter och gjorde lite roliga grejer med henne så att hon skulle sluta gråta. Men det gjorde hon inte. Så då tog hon Rita i famnen så här och gick runt med henne. Tills hon, och vaggade henne lite. Ja. Tills hon tystnade. Och alla fotograferna, alla journalisterna som var där. För Astrid var ju jättestor stjärna. Så det var alltid journalister med. Mm. Och tog många bilder som nu hänger hemma hos mig på väggen.
Ja, jag har sie wirklich mal getroffen. Sie war lange, das wissen viele nicht, Verlagschefin eines der ältesten Kinderbuchverlage, Schwedens Kinder- und Jugendbuchverlage, Rabén & Sjögren. Und nachdem sie schon in Rente gegangen war, war sie trotzdem jedes Jahr da und hat den von diesem Verlag ausgelobten Astrid Lindgren-Preis überreicht. Und ich war, hat damals ein Praktikum dort gemacht in diesem Verlag und saß in der ersten Reihe mit meiner neugeborenen Tochter. Die war nur 3-4 Monate alt. Und natürlich in dem Moment, in dem Astrid Lindgren diesen Preis übergeben sollte, fing meine kleine Tochter fürchterlich an zu schreien. Astrid Lindgren unterbrach ihre Rede, guckte so ins Publikum und sagte, ach, hier gibt's ein Kind. Und dann schaute sie ein bisschen und meine Tochter hörte nicht auf zu schreien. Und Astrid ist dann runtergekommen zu uns und hat angefangen, dem Kind irgendwelche Grimassen zu machen und mit ihm zu spielen. Es half alles nichts. Sie schrie weiter und dann nahm Astrid Lindgren dieses kleine Kind in den Arm und ging mit ihm rum und versuchte es zu beruhigen. Und das war natürlich eine sehr besondere Situation, vor allen Dingen, weil sie ja auch in Schweden ein großer Superstar war. Und die ganzen Medien, die ganzen Fotografen waren sofort da und haben einen Haufen Fotos gemacht. Auf über Nacht wurde meine Tochter berühmt. Und ich habe jetzt die Bilder zu Hause natürlich an der Wand hängen, das ist klar. Aber sie war eine große Inspiration, nehme ich an.
Ja, absolut. Ja. Astrid Lindgren, jag växte ju upp med hennes böcker såklart när jag var barn och läste dem. Och det hon lärde oss sen som kom efter henne, det var ju också det här att ta barnen på allvar. Mm. Och att skriva om barn som människor i sin egen rätt. Mm. Med alla sidor av ett barn. Inte bara skriva på ett pedagogiskt sätt ur ett vuxenperspektiv, att man ska lära barnen någonting. Utan att berätta någonting för barn om andra barn. Mm. För att ge dem självkänsla och roa dem och allt möjligt som vi vuxna vill ha av litteraturen. Mm. Det vill barn också ha. Mm.
Ja, doch für mich war sie eine große Inspiration, vor allem weil sie ja diejenige war, die angefangen hat, über Kinder zu schreiben, nicht nur als Kinder, die von ihren Eltern irgendwas gesagt bekommen, sondern als Kinder mit einem eigenen Kopf, mit eigenen Bedürfnissen, eigenen Rechten, die auch nicht immer machen müssen, was die Erwachsenen sagen und die ganz einfach wirklich auch sich selber entwickeln können sollen. Und das Kindern zu vermitteln, anderen Kindern zu vermitteln, nicht mal den Eltern in erster Hand, das war eine sehr wichtige Sache.
Ja.
Eva, ich wünsche dir alles Gute für deine Bücher und für dein weiteres Schreiben, deine weitere Arbeit. Ich weiß, du hast viele Projekte im Gang. Du bist ein ganz, ganz aktiver Kopf.
Ja.
Ich kann dieses Handbuch für 1000 Tipps für Feiglinge wirklich nur empfehlen. Es ist sehr unterhaltsam geschrieben, auch sehr humorvoll geschrieben, hat aber auch eine Tiefe, die ich gerade bei Kinder- und Jugendbüchern sehr, sehr schätze. Ich wünsche dir noch eine gute Messe und ich, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Alles Gute, Eva Susso aus Schweden.
Danke so mycket. Tackar.
So.
Yeah. Oh,
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.